Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Ja, es war eine sehr schöne Zeit in der Anbetung, im Lobpreis. Ich musste da an so einen Sog denken, ja, so Wassersog, der also richtig mit reinzieht, Jesus anzubeten, Gott anzubeten. Also so habe ich das empfunden. Weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber fand es eine starke Zeit in der Anbetung. Ich bin auch so hin und her gelaufen, also ich tue gerne hin und her laufen. Und bin hinten hin und her gelaufen und habe dann Gott gefragt, ob er irgendwie eine Ermutigung hatte oder einen Eindruck. Und dann habe ich ein Bild gesehen von dem, da gibt ein bisschen ein Rauschen gerade, von einem, na wie sagt man, also ein Schiff quasi, das Schiff erlitten hat und jemand klammert sich quasi an irgendein Holzstück oder was auch immer und treibt dann so auf dem Wasser. Und ich hatte so das Empfinden, dass jemand oder auch Einzelne hier sind, so wie du dich momentan fühlst, wie du dich gerade fühlst, dass du da wirklich so treibst und du fühlst dich hilflos, du weißt nicht, was los ist. Und dann möchte ich dir einfach zusprechen, also das habe ich so empfunden, einfach so das Mitgefühl Gottes, dass Gott dich sieht und dass er dir hilft und dass er dir helfen möchte und dass er bei dir ist, dass er ganz nah ist, auch wenn du dich da alleine fühlst in diesem, ja, wie auf dem Wasser, Gott ist bei dir, Gott ist dir nahe. Genau. Ja, ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen kann. Ja, war jetzt nicht so geplant, aber ist dann doch so gekommen. Und ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen wie so ein Koch gefühlt, also weil ich so verschiedene Zutaten irgendwie zusammengesammelt habe und dann einfach an einem gewissen Gericht gearbeitet habe. Und ich hoffe, dass es bekömmlich ist. Und selbst wenn es euch nicht so gut schmeckt, hoffe ich doch, dass es zumindest Nährstoffe hat, Vitamine, all diese Dinge, diese guten Dinge, die man so braucht. Genau, meine Ermutigung, und da möchte ich auch anknüpfen an das, was der Chris gesagt hat, mit der Erwartung, ist wirklich etwas zu erwarten von diesem Gottesdienst. Ja, und weiterhin etwas zu erwarten und aber davon auszugehen, dass Gott dir etwas Gutes tun möchte, dass er dir etwas Gutes tun wird in diesem Gottesdienst. Und ich musste in der Vorbereitung auch an den Hebräerbrief denken, also einen Brief aus der Bibel, wo wir ermutigt werden, wo es heißt, wenn wir uns Gott nahen, wenn wir mit Gott zu tun haben, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, dann sollen wir, dann müssen wir sogar glauben, dass er uns ein Belohner ist, dass er ist und dass er uns belohnen wird, dass er uns belohnen möchte. Ja, das klingt so ein bisschen skandalös oder wie auch immer, aber tatsächlich erwartet es Gott, er wünscht sich das, dass wir Erwartung haben an ihn, dass wir nicht davon ausgehen, dass er mit dem Kochlöffel draufhaut, sondern dass er uns belohnen möchte. Jetzt kommt die Belohnung.
Oder ich habe doch wirklich gesagt, dass es nicht sagen soll. Aber wir lernen hier gemeinsam.
Genau.
Ich hab das Mikro. Damit das wunderschön. Jetzt
nimmst du mich an die Leine.
Ja, das habe ich in der Tat auch gesagt. Wenn ich das hier auf Kanal 7 lege, kommt es dann bei dir an? Please hold the line. Ja, sag mal was.
Hallo, das ist das Haus vom Nikolaus. Das ist das Haus vom
Nikolaus. Woo!
Genau, also wo waren wir bei Erwartung? Einfach die Ermutigung, etwas zu erwarten. Ja, einfach Großes zu erwarten. Und wir sind in der Serie Vineyard-Erbe. Und es geht eigentlich um den Dienst am Nächsten, oder das ist das Thema, Dienst am Nächsten. Und der liebenswerte Samuel hat mir eine Bibelstelle mit zur Orientierung gegeben. Und die lese ich mal vor, Matthäus 9, Vers 36, da heißt es: Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Genau, das ist die Bibelstelle, die er mir mitgegeben hat aus dem Matthäus-Evangelium. Und ich habe in der Vorbereitung über diesen Vers nachgedacht und ich habe auch über die letzten Predigten nachgedacht und habe dann gewisse Parallele gesehen, weil es ja doch auch darum geht, letztendlich, dass wir anderen dienen, dass wir zum Beispiel jetzt in diesem Vers, wir sehen Jesus, der einfach die Menge sieht und die Nöte sieht und quasi zum Ausdruck bringt, da wird Hilfe gebraucht, ja. Und ich denke, in den letzten Predigten beim Reich Gottes und everyone oder everybody can do that stuff, da ging es auch einfach darum, unter anderem, dass wir bewegt sind, dass wir bewegt werden, etwas zu tun. Ja. Und was ich aber rausgehört habe bei diesen Predigten, ist, dass da eine gewisse Frustration ist, ja, in Einzelnen, weil man weiß, dass es da einfach mehr gibt, mehr von Gottes übernatürlichem Wirken, mehr von Zeichen und Wundern, mehr von Veränderung, mehr von seiner Herrlichkeit. Und diese Frustration ist da. Man sieht, das sollten wir eigentlich tun oder das wäre angebracht, dass wir auf diese Weise anderen dienen und helfen. Aber die Frustration ist dann da. Wie komme ich da hin? Ja, wie komme ich da hin? Und das, ich habe auch jetzt mal mit der Ina so kurz gesprochen und habe das auch bei ihr rausgehört, dass da gewisse Frustration da ist. Und anstatt jetzt 30 Minuten oder wie lange auch immer darüber zu sprechen, was wir theoretisch noch alles tun könnten, um eben den Nächsten zu erreichen oder die Armen und so weiter, was man da auch alles einsetzen kann, hatte ich so auf dem Herzen, das Augenmerk eher darauf zu legen, wie wir mit diesen Blockaden und wie wir mit dieser Frustration umgehen können, ja, die doch so, wie es scheint, in vielen vorhanden ist. Ja, Frustration darüber, dass es eben da doch mehr zu geben scheint, aber wir dieses Mehr eben noch nicht sehen. Ja? Es ist nicht da. Und da möchte ich drüber sprechen. Und die Bibel nutzt das Bild von Frucht oder von Früchten, ja, davon Frucht zu bringen. Ja, an verschiedenen Stellen gibt es verschiedene Gleichnisse. Und so wie ich das sehe, ist es, also ich formuliere es jetzt einfach anders, aber da ist einfach eine Sehnsucht da nach mehr Frucht. Ja, es ist eine Sehnsucht da nach mehr Frucht, die durch einen gewirkt wird, die in einem gewirkt wird. Und die Frage ist dann eben, ja, was mache ich, wenn ich da irgendwie feststecke, ja, wenn da nicht mehr Frucht entsteht. Ja, und warum ist es so, dass ich manchmal mehr Frucht bringe und manchmal weniger? Oder warum scheint es so, dass manche kaum Frucht bringen, ja, und andere mehr und so weiter? Ja, dann gehen vielleicht Fragen durch den Kopf. Ist das einfach so, ja, dass manche sind so die Lieblingskinder von Gott oder Gott hat sie halt dazu bestimmt, dass sie besonders fruchtbar sind und die anderen eben nicht? Ja, ist das quasi Schicksal oder liegt das in unserer DNS oder DNA, wie auch immer man das nennen möchte? Ist das einfach so? Ist das unsere Prägung? Sind wir, ja, kann man da was dran machen oder müssen wir einfach zu Gott flehen? Müssen wir mehr schreien zu Gott oder müssen wir mehr für Erweckung beten? Sind das die Dinge, die wir tun müssen, damit diese Dinge passieren? Und ich habe in diesem Zusammenhang, musste ich an Jesus denken, ich musste an ein Gleichnis denken, das ist mir sofort eingefallen, wo Jesus nämlich tatsächlich auf dieses Thema, auf diese Thematik eingeht von Fruchtbarkeit. Ja, wo Jesus darauf eingeht, dass manche Frucht bringen und dass manche weniger Frucht bringen. Und er erläutert das Ganze dann auch und es ist ein bekanntes Gleichnis. Ich lese es vor aus dem Markus-Evangelium, Vers 4 ab Vers 3. Da sagt Jesus: Hört zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel. Und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also ihr, die ihr Ohren habt zu hören, hört. Ja, ich habe auch Ohren, ich höre auch. Und dann geht es weiter. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Also sie wollten wissen, ja, was meinst du damit genau, Jesus? Was bedeutet das? Und dann ab Vers 13 lese ich weiter, da heißt es, und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Und jetzt kommt die Erklärung, der Seemann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Wenn ich es euch jetzt zu schnell vorgelesen habe, könnt ihr es gerne zu Hause nochmal nachschlagen. Genau, das ist das Gleichnis vom Seemann und wir finden dieses Gleichnis auch im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, was mir zeigt, dass es Gott wirklich wichtig war, dass dieses Gleichnis unters Volk kommt. Ja. Markus, Lukas und Matthäus waren ja Personen, die inspiriert waren von Gott, die von Gott gedrängt waren, Gleichnisse und Aussagen von Jesus aufzuschreiben. Ja. Das ist das inspirierte Wort Gottes und das zeigt mir eben, dass dieses Gleichnis Gott einfach wichtig ist. Ja, und Jesus selbst macht die Wichtigkeit von diesem Gleichnis auch hier im Markus-Evangelium deutlich. Und er sagt, dass es quasi wie ein Schlüssel ist. Ja? Also es heißt hier, und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, also genau dieses Gleichnis, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Ja, und was ich da lese, was ich darin erkenne, ist, dass da wie ein Schlüssel ist in diesem Gleichnis. Er sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann andere Gleichnisse verstehen? Ja, also darin ist wirklich ein Schlüssel in diesem Gleichnis, da steckt was ganz Besonderes drin. Ja. Und in allen Evangelien kommt dieses Gleichnis auch relativ am Anfang vor, also nicht unbedingt am Anfang des Evangeliums, aber am Anfang vom Dienst von Jesus oder wo er auch seine Jünger aussendet. Ja, es kommt relativ am Anfang vor. Und ich stelle mir das so vor, Jesus hat seine Jünger ausgesandt, ja, sie sind losgezogen, sie waren gesalbt vom Heiligen Geist, sie hatten diese Berufung, waren ausgesandt, sie haben für Leute gebetet, sie haben Verschiedenes erlebt, Leute wurden geheilt, Zeichen und Wunder sind passiert, Dämonen sind ausgetrieben worden, aber sie haben auch Rückschläge erlitten, ja, sie haben auch erlebt, wie manche Dinge nicht passiert sind, wie Leute sie abgelehnt haben, wie manche Frucht, die doch da war, in anderen Situationen eben nicht entstanden ist. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus das eben gemerkt hat, hat gesehen, okay, seine Jünger sind vielleicht verunsichert und er nimmt sie zur Seite und dann gibt er dieses Gleichnis weiter und erklärt es ihnen. Ja, er erklärt ihnen, er zeigt ihnen Zusammenhänge, was da los ist in den Menschen, warum eben manche das Ganze ablehnen, warum da Blockaden sind und so weiter. Und dabei ist das, was Jesus sagt, in diesem Gleichnis letztendlich auch, es ist eine Erklärung von der Reaktion von anderen, aber ich glaube, es ist auch eine Warnung oder eine Ermutigung an seine eigenen Jünger, ja, an die mit ihm unterwegs sind. Also es gilt auch für sie, dieses Gleichnis. Ja, es ist ein Gleichnis, das für sie gilt. Es ist auch ein Stück weit eine Warnung. Und was macht Jesus in dem Gleichnis? Ja, was beschreibt er? Also zunächst einmal ist für ihn klar, dass das Evangelium, ja, dass das Evangelium vom Reich Gottes, das ist die Botschaft schlechthin. Ja, das ist die Message schlechthin. Das ist das Größte, das Beste, was es gibt. Ja, die Botschaft, diese Nachricht, die Message, wie auch immer man es nennen möchte, ist das Beste, was es gibt, dass Gott regiert, dass Gott stärker ist als alles andere, dass Gott über Krankheit herrscht, über Belastungen, über Armut, über all diese Dinge. Gott herrscht, Gott regiert und das Reich Gottes ist es stärker als alles andere. Und das ist das Objekt sozusagen auch von diesem Gleichnis, das ist der Same, das ist das Wort und das ist der Ball, der ins Tor muss oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das ist auch die Botschaft, von der letztendlich die Jünger von Jesus angezogen waren. Ja, sie haben auf diesen König, auf den Messias gewartet und sie waren angezogen von ihm, sie sind ihm nachgefolgt Und ich glaube, das ist auch das, was wir ein Stück weit erlebt haben. Wir haben diese Kraft des Evangeliums vom Reich Gottes, wir haben das Reich Gottes erlebt. Wir haben erlebt, wie vielleicht wurdest du geheilt oder du wurdest tief in deinem Inneren berührt durch ein prophetisches Wort, das jemand dir weitergegeben hat. Oder du warst in einer finanziellen Krise und du hast gebetet und irgendwie sind deine Finanzen in Ordnung gekommen und so weiter. Also du hast das Reich Gottes auf irgendeine Weise erlebt. Du wurdest berührt und hast letztendlich dich für eine Nachfolge entschieden, hast dich entschieden, Christ zu werden. Und heute denkst du dir vielleicht, ja, das habe ich erlebt, aber ich möchte ja mehr erleben. Ich möchte ja mehr, das ist das, was in der Vergangenheit war, aber ich möchte ja jetzt mehr erleben. Ja? Und warum erlebe ich so wenig von Gottes Kraft? Und Jesus selbst erklärt es uns in diesem Gleichnis und er sagt, einer der Gründe ist, dass das Evangelium eben nicht nur Freunde hat. Ja, das Evangelium, diese frohe Botschaft, diese Botschaft vom Reich Gottes hat eben nicht nur Freunde. Ja, das Evangelium vom Kreuz und der Auferstehung Jesu, das sich so im Laufe der Evangelien entfaltet hat, das ist die Kraft Gottes, die jeden retten kann und die jeden vollständig befreien kann, der glaubt. Und diese Botschaft hat einen Feind, die hat jemand, der dagegen geht sozusagen. Das ist der Feind, der Satan. Und ich liebe Lehre über das Vaterherz Gottes, ja, über die bedingungslose Liebe Gottes, über Intimität mit Jesus, Beziehung mit Jesus, Gott kennen und so weiter. Es heißt doch im Johannesevangelium ganz klar, darin besteht das Leben, dass wir den Vater erkennen und seinen Sohn, den er gesandt hat. Also darin besteht das Leben, das ist das Leben, dass wir Gott kennen, dass wir Intimität mit ihm haben, dass wir ja einfach mit ihm unterwegs sind sozusagen. Ja. Aber ich glaube, Autorität, diese Lehre über Autorität, dass da doch ein gewisser Mangel da ist. Ja. Und dass Jesus uns auch heute, glaube ich, warnen möchte, so wie er seine Jünger damals auch gewarnt hat. Ich glaube, dass in diesem Gleichnis auch eine Warnung da ist an die Jünger oder eine Ermutigung. Es klingt vielleicht ein bisschen positiver, denn Gott war dabei oder ist dabei, quasi eine neue Ära einzuleiten. Ja? Es gab also mit dem Beginn der Menschheitsgeschichte mit Adam und Eva war es schon mal so, dass ihnen etwas geraubt wurde. Ja, Gott hat ihnen Auftrag gegeben, Gott hat ihnen gesagt, sie sollen Dinge bewahren und beschützen und sie sollen Autorität ausüben, aber das haben sie nicht gemacht, sie haben diese Autorität verloren. Und ich glaube, dass Jesus, wo er hier quasi wieder auftritt als Sohn Gottes, als Gott im Fleisch, dass er seinen Jüngern, dass er sie auch ein Stück weit wachhüllt und ihnen eben sagt, es ist wichtig, dass ihr das erkennt, dass es einen Widersacher gibt und dass ihr Autorität einnehmen müsst über ihn, ja, dass ihr euch nichts rauben lasst, so wie es eben bei Adam und Eva der Fall war. Ja, deshalb glaube ich, Autorität, geistliche Autorität ist ein wichtiges Thema. Intimität ist das Wichtigste, aber Autorität ist letztendlich was ganz wichtig ist. Und Jesus selbst hat auch die Eingriffe des Feindes, hat sie durchlebt, ja, in der Wüste. Er wurde getauft, er hat diese Liebe des Vaters gehört, der gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und da kam es zu einer Konfrontation. Der Feind hat ihn konfrontiert, er hat ihn angegriffen, er hat ihn attackiert und Jesus hat dem Ganzen widerstanden. Also Jesus hat es selber durchlebt, diese Auseinandersetzung mit dem Feind. Also nochmal, das Evangelium ist das Beste, was es gibt, die beste Nachricht. Es ist ein Schatz, es ist eine Perle, es ist pures Leben oder wie auch immer man das nennen möchte. Das hat die Kraft, uns freizusetzen und uns zu befreien und uns vollständig wieder herzustellen. Aber es gibt einen Widersacher, der das eben nicht möchte, der dieses Evangelium, wie soll man sagen, das uns rauben möchte. Ja, es gibt diesen Widersacher, der ist real. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, mit dem Teufel, mit dem Feind, mit dem Satan habe ich nichts zu tun, der kommt nicht in meiner Gedankenwelt vor oder wie auch immer. All diese Hindernisse haben auch verschiedene Facetten oder die können aus verschiedenen Bereichen kommen, wie wir auch hier in dem Gleichnis lesen. Konkret nennt Jesus Bedrängnis oder Verfolgung, die um des Wortes willen entstehen. Und er nennt auch die Sorgen dieser Weltzeit und den Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen. Ja. Und wir wissen jetzt, also wir wissen, dass der Feind uns Dinge rauben möchte. Ja, und er steckt letztendlich auch hinter dieser Bedrängnis oder hinter dieser Verfolgung, also die hier genannt wird in dem Gleichnis vom Seemann. Denn da heißt es eben, es ist Bedrängnis und Verfolgung, die um des Wortes willen entsteht. Ja, weil wir das Wort haben, weil wir das Wort in uns haben. Deshalb entsteht eine Verfolgung. Also das ist wie ein Magnet, könnte man sagen, für den Feind. Er sieht, dass wir das Wort haben und er möchte es uns rauben. Wie beim, keine Ahnung, American Football oder was auch immer, welche Sportart man da einsetzen kann. Ja, man ist hinter dem Ball her und der Feind ist hinter dem Wort her. Er möchte es uns rauben. Ja, Verfolgung und Bedrängnis. Die anderen Dinge, die scheinen etwas nüchterner. Ja, also da wird von Sorgen gesprochen. Und meine Definition von Sorgen sind Gedanken, die Gott nicht einbeziehen. Ja, Gedanken, die nicht mit Gott rechnen. Das ist so ein bisschen vereinfacht gesagt meine Definition von Sorgen. Sorgen sind Gedanken, die nicht mit Gott rechnen, die Gott nicht mit einbeziehen. Ja. Und es ist ja oft so, wenn wir uns sorgen, dann können wir das entweder abgeben an Gott und dann sind es keine Sorgen mehr sozusagen, dann waren es einfach Gedanken. Oder wir bewegen diese Sorgen, wir suhlen uns darin, wie auch immer. Und das zeugt davon, dass wir Gott da eben nicht wirklich mit einbezogen haben. Also Sorgen können uns diesen Samenraum, das Wort Gottes, diese Botschaft vom Reich, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und dann wird aber auch von Verführung gesprochen und Betrug, die vom Reichtum ausgeht. Und ich glaube, dass das besonders das Streben nach Reichtum ist. Also nur weil jemand reich ist, glaube ich, das hat nichts zu sagen, aber das Streben nach Reichtum, wie so eine Besessenheit und dieses, ja, ich muss reich werden, da wissen wir einfach in der Menschheitsgeschichte, dass da schon viele schräge Sachen passiert sind. Ja, wenn man unbedingt reich werden will, dann geht man einfach gewisse Kompromisse ein und macht Dinge. Und das wiederum hat einfach das Potenzial, einen zu blockieren. Ja. Und dann wird noch von Verlangen gesprochen, also starke Verlangen nach anderen Dingen, ja, die in einem sein können, denen man Raum gibt und die auch den Platz einnehmen wollen von dem, was Gott in einem tun möchte, von diesem Samen aus Gottes Wort. Jetzt könnte man sagen, ja, aber in dem Gleichnis, da geht es ja um andere. Ja, da geht es ja eigentlich darum, dass man anderen dient und was dann passieren kann, wenn man anderen dient, wenn man als Seemann diesen Samen aussät. Das stimmt, das ist der Kontext von diesen Versen, anderen das Wort bringen. Doch was da erklärt wird, das betrifft ja jeden. Ja, also wir sind ja nicht nur Seemänner und Seefrauen und wie auch immer, sondern wir sind ja auch Empfangende. Wir sind ja auch die, in deren Herz gesät wird. Ja, sei es jetzt in unserem Bibelstudium oder in der Predigt wie dieser oder wie auch immer. Also wir empfangen ja auch. Also das ist ein Gleichnis, das eigentlich auf jeden zutrifft, das für jeden gilt. Ja. Und niemand ist davon ausgenommen. Und ich glaube auch, wenn wir dieses Gleichnis nicht verstanden haben oder das, was da dahinter steht, diese Prinzipien, dann wird es uns letztendlich auch schwer fallen, wirklich Frucht zu bringen. Ja? Wird es uns schwer fallen. Und ich glaube auch, dass die Frucht erst in uns hervorkommen muss, in uns selber, in unserer Seele, in unserem Herzensboden, in unserem Denken, in unserem Sein, bevor diese Frucht auch nach außen gehen kann. Ja, also es muss erst in uns passieren, diese Frucht muss in uns entstehen als erstes und dann kann diese Frucht sich auch nach außen manifestieren und eben nach außen gehen. Ja, der Same muss sich erst in uns ausbreiten. Und damit meine ich jetzt nicht Perfektion, ich meine, das wäre nochmal ein anderes Thema, aber ja, es fängt in uns an. Ja, es fängt in uns an. Jetzt ist die Frage, was wir damit machen, ja, was machen wir jetzt damit, mit diesen Beschreibungen oder mit dem, was ich da gesagt habe, oder was können wir dagegen tun, ja, dass uns jemand aufhalten und blockieren möchte, was können wir da machen, können wir da was machen, ja, oder ist es eben, wie ich am Anfang gesagt habe, ist es einfach Schicksal, ja, ist es so, ja, que sera, sera, whatever will be, ja, ist es einfach, passiert es einfach, genau. Können wir da was machen? Und schauen wir uns einfach an, was Jesus getan hat. Ja? Als Jesus angegriffen wurde. Jesus wurde ja, wie gesagt, er wurde in der Wüste wurde angegriffen, auf verschiedenen Ebenen, hat ihn der Feind attackiert, hat ihn herausgefordert. Und wir haben jetzt leider nicht die Zeit, darauf im Detail einzugehen. Aber was wir durch diese Vorgehensweise von Jesus erkennen können, ist, dass er sich bewusst war, welche Kraft, welche Autorität im geschriebenen Wort Gottes ist. Ja, denn er hat jedes Mal gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. also sich nicht auf seinen eigenen Verstand verlassen oder auf seine eigene Kraft, seine was auch immer körperliche Kraft oder Talent oder was auch immer er hatte, sondern hat gesagt, es steht geschrieben, er hat sich auf die Aussagen von seinem Vater, von seinem Gott verlassen. Dinge, die ihm offenbar waren in seinem Herzen, hat er gesagt, hat er ausgesprochen und das hat ihm letztendlich geholfen in dieser Situation. Ja, und Jesus hat auch gesagt im Johannesevangelium zum Beispiel, dass nur wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir in seinem Wort Bedeutung geben, wenn wir dieses Wort, dem Wort Raum geben in uns, dann werden wir wirklich Frucht bringen. Ja, also hier, wir sehen einfach da in dem Wort ist einfach eine gewaltige Kraft. Und lass mich das jetzt noch ein bisschen greifbarer machen, ja, wie wir mit den Widerständen gegen unsere Fruchtbarkeit, so nenne ich es jetzt mal, umgehen können. Ja. Und das Gute ist eben, dass wir sind nicht in Unkenntnis. Ja, wenn wir uns das Gleichnis vom Seemann anschauen, da gibt es Leute, denen wird sofort das Wort geraubt, was mir zeigt, die haben gar kein Verständnis darüber, dass da jemand dabei ist, ihnen das Wort zu rauben. Und wir sind in einer Position, wir wissen das, oder spätestens jetzt wissen wir es durch dieses Gleichnis, das ich euch weitergegeben habe. Also wir wissen, da ist ein Feind, der uns Dinge rauben möchte. Und dadurch sind wir schon mal im Vorteil. Wir wissen, da ist ein Feind, da ist jemand, der will uns Dinge rauben. Dadurch haben wir einen Vorteil. In Unkenntnis oder wir sind nicht unwissend bezüglich den Widerständen von dem Feind. Und ich möchte jetzt anhand von der Vorgehensweise von Jesus und anhand von dem, was er gesagt hat, habe ich so quasi drei Bereiche, die uns helfen können, siegreich zu sein. Ja, siegreich darin zu sein, dass uns dieser Samen eben nicht geraubt wird, dass Gott in uns wirkt und durch uns wirken kann. Drei Bereiche habe ich mir rausgeschrieben, die da wirklich wichtig sind, wenn wir in diesen Bereichen wachsen, weil diese Bereiche uns letztendlich helfen, in diesem Sieg zu leben, den Gott uns eigentlich auch zugesagt hat. Ja, und diese Bereiche sind einmal Intimität, Identität. Und hier können wir uns vorbereiten in diesen Bereichen. Ich kann auch schreien wie in den Zeiten von Jesus. Also, ja, was hast du jetzt gemacht? Oh, okay. Genau, also drei Bereiche. Intimität, Identität und Autorität. Und Intimität bedeutet, dass wir uns damit beschäftigen, wer Gott ist. Dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihn lieben, dass wir uns lieben lassen, zum Beispiel im Lobpreis. Das, finde ich, ist auch ein Ausdruck von Intimität mit Jesus, Intimität mit Gott. Ja, dass wir uns Zeit nehmen für ihn, dass wir ihn ernst nehmen, wie man es in zwischenmenschlichen Beziehungen kennt. Ja, also Intimität mit Gott, Intimität mit Jesus. Und bei Identität geht es auch darum, dass wir Gottes Identität kennen. Ja, dass wir Gottes Identität kennen, dass wir Gottes Natur kennen, dass wir auch den Teufel richtig einordnen, also seine Identität sozusagen, und dass wir auch unsere Identität kennen als Kinder Gottes, dass wir erkennen, wer wir sind in Jesus, wer wir sind als neue Schöpfung. Das sind Dinge, die wichtig sind, dass wir uns auch anschauen im Spiegel von Gottes Wort. Das Wort Gottes wird als Spiegel bezeichnet, in dem wir uns angucken können, in dem sehen wir, wie wir, die wir Jesus kennen, die wir Jesus in uns haben, beschaffen sind. Ja, also Identität. Identität ist ein wichtiger Schlüssel, dass wir auch Gott und den Feind richtig einordnen. Und meine Theologie ist die Theologie, die auch manch anderer Bibellehrer hat, den er vielleicht irgendwie anhört auf YouTube oder sonst was. Gott ist gut, durch und durch gut, und der Feind ist schlecht. Ja, gut, schlecht. Ist heute jetzt nicht so populär, so in Schwarz und Weiß zu denken, aber ich denke, in dem Fall ist es wirklich passend und zutreffend. Ja, der Feind ist schlecht, durch und durch schlecht, in ihm ist keine Wahrheit. Ja, er lügt von Anfang an, so beschreibt ihn Jesus. Er kommt, um zu stehlen, um zu rauben und zu töten und zu verderben. Und bei Gott heißt es, in ihm ist Licht und gar keine Finsternis. Also hier tatsächlich diese Pole, Gegensätzlichkeit. Dann Autorität. Ja, und unter Autorität verstehe ich eben aus dieser Beziehung mit dem Vater heraus. Ja, Autorität kommt nicht einfach so, sondern sie kommt glaube ich, vor allem aus dieser Intimität mit Gott heraus, aus unserer Beziehung mit Gott, aus unserer Beziehung mit Jesus, in dem Namen von Jesus. Ja, aus dieser Beziehung heraus, da Autorität ausüben, das ist auch ein Schlüssel, um dem Feind zu widerstehen. Und in dieser Predigt steckt ganz viel drin. Ja, ich musste auch in der Vorbereitung, ich habe mehrere Jahre in der Bibelschule gearbeitet und wir hatten mehrere Kurse zu dem Thema und da haben wir wirklich über 8 oder 16 oder, keine Ahnung, 24 Lektionen über das Thema gesprochen. Also ist auch unmöglich, da ist so eine Fülle, da steckt so viel drin, also ist unmöglich, das abzudecken. Von da ist auch meine Ermutigung, euch einfach mit dem Thema noch mehr zu befassen. Ja. Gleichnis vom Seemann, Herzensboden, Erneuerung des Denkens, all diese Dinge und auch die drei Bereiche, die ich genannt habe. Ja, also ob ihr jetzt Bill Johnson hört oder Andrew Womack, kann ich auch empfehlen, Andrew Womack, da gibt es ganz viele Sachen. Ja, oder Joyce Meyer, die alle zu diesem Thema Dinge sagen. Ja. Und ich möchte zum Abschluss noch ganz konkret und auch ein paar praktische Beispiele aus meinem Leben nennen, wo mir wirklich das Verständnis vom Gleichnis vom Seemann geholfen hat. Ja. Und die meisten Menschen haben Problemzonen. Ja. Gut, es gibt körperliche Problemzonen. Ich habe eine, weiß nicht, könnte man Problemzone nennen. Ja. Aber ich meine jetzt keine körperlichen Problemzonen, sondern ich meine, oder nennen wir es Bereiche, in denen man geistlich vielleicht leicht angreifbar ist, ja, oder gewisse Schwachstellen. Und bei mir ist es zum Beispiel, ein Bereich ist mein Verstand, ja, ist mein Intellekt, mein Verstand. Und wenn ich nicht aufpasse, dann neigt mein Verstand wirklich über alles Mögliche nachzudenken und zu hinterfragen und zu grübeln und darüber nachzudenken, warum ich jetzt will, was ich will und warum ich vorher nicht gewollt habe, was ich, oder ja, einfach Grübeleien. Gedanken und viele Gedanken, die man noch gar nicht lösen kann, auch Fragen über Gott und über alles Mögliche. Und ja, das kann hilfreich sein, ja, wenn man so einen aktiven Verstand hat, wenn man jetzt irgendwie in der Forschung arbeiten würde, was ich jetzt nicht mache, und da ständig rattert es und man will irgendwas lösen und die Nuss knacken. Aber im Alltag kann das doch auch manchmal schwierig sein. Und vor allem gibt es ja diesen Feind, den ich erwähnt habe. Und dieser Feind versucht eben auch in diesen Schwächen, so nenne ich es jetzt mal, in bestimmten Bereichen einfach reinzukommen und da eine Verunsicherung zu bringen. Und das merke ich auch in meinem Leben. Das hat er immer wieder versucht zu verunsichern, auch Angst hineinzubringen, ein bisschen zu Panik oder was auch immer. Und dass er da Samen sehen möchte. Ja, also ein Bereich, in dem ich manchmal Bedrängnis erlebe oder auch Sorge, so könnte man es nennen. Und was mir in diesen Bedrängnissen, in diesem Bereich konkret hilft, ist, dass ich mir bewusst mache, ja, wenn diese Samen kommen vom Feind, wenn da eine Verunsicherung kommt, so du musst das jetzt lösen und du musst das genau verstehen, dann sage ich mir, nein, bei Gott ist ein Friede, der übersteigt meinen Verstand. Ja. Gott gibt mir einen Frieden, Gott hat einen Frieden, der meinen Verstand übersteigt. Also ist Friede in mir, Friede in meiner Seele, in meinem Herzen, ist nicht abhängig von dem, was ich verstehe oder was ich nicht verstehe. Bei Gott ist ein Frieden, der mein Intellekt, der meinen Verstand übersteigt und ich muss nicht alles verstehen. Ja, das ist etwas, was mir hilft, diesen Same quasi, das ist ja auch ein Same, den ich dann aufnehme, was ich mir bewusst mache. Und einfach dieses Wissen zu haben, ich muss nicht alles wissen, ja, und manchmal ist es auch so, dass mich gewisse Grübeleien und Gedanken blockieren mich beim ins Bett gehen. Ja, ich merke, dann ist da noch so eine Unruhe, die nachschwingt und ich kann nicht gleich schlafen. Und was ich dann oft mache, ist, dass ich einfach so innerlich ausspreche oder innerlich wie so singe. Danke, danke Vater, ich bin geheilt. Danke Vater, ich bin befreit. Danke Vater, ich bin erlöst in dem Blut von Jesus. Und das ist was ich ganz oft mache. Also ich spreche das immer wieder aus. Und Gott sei Dank, ja, ich kriege jetzt vielleicht einzelne, ihr habt Schlafschwierigkeiten, aber Gott sei Dank, Gott hat mir immer geholfen, dann in solchen Situationen einzuschlafen. Ja. Und wo ich einfach dankbar bin. Also auch da ein Bereich, ganz konkret, ganz persönlich, wo ich herausgefordert bin manchmal und wo ich Gottes Hilfe erlebe durch die Samen sozusagen, die er mir gibt. Oder ein anderer Bereich ist, ich bin schon lange im, so im Reich Gottes unterwegs, also auch habe verschiedene leitende Dinge getan und bin verschiedensten Leitern begegnet und habe auch erlebt, wie Leute ziemlich abgedreht sind oder Leute dann im Burnout gelandet sind, psychische Probleme hatten, einfach herausgefordert waren. Und kenne auch gewisse Statistiken darüber, wie viele Leute es tatsächlich schaffen im vollzeitigen Dienst. Und manchmal sind dann auch so Gedanken da wie, vielleicht bist du ja selber psychisch krank. Ja? Also Gedanken, die dann einfach in einem anfangen. Oder Gedanken wie, du wirst psychisch krank werden. Weil du arbeitest ja auch, also ich arbeite bei einer Missionsgesellschaft, habe von der Bibelschule gearbeitet und dann kommen auch manchmal solche Gedanken, ja, das und das wird dir passieren oder du wirst es gar nicht erleben können, wie deine Töchter, wie deine Kinder groß werden, weil du irgendwie durchdrehen wirst. Ja. Also das sind für mich ganz klar Attacken. Das sind Attacken von diesem Feind, der uns eben zerstören möchte. Und was ich mir dann hier bewusst mache zum Beispiel, ist, das ist etwas, was Paulus gesagt hat über den Heiligen Geist. Er hat zu Timotheus gesagt, dass Gott uns einen Geist der Kraft gegeben hat, ja, und der Liebe und der Besonnenheit. Und diese Besonnenheit ist die Selbstbeherrschung oder ein gesunder Verstand. Und wenn ich merke, dass der Feind mich in meinem Verstand angreifen möchte und da Verunsicherung hineinbringt und Furcht, das ist etwas, was ich ausspreche. Ich sage, danke Gott für einen Geist des gesunden Verstandes. Danke für einen gesunden Verstand. Es bewirkt durch den Heiligen Geist in mir. Durch den Heiligen Geist in mir habe ich ein klares Denken, gesundes Denken, geordnetes Denken. Ich habe einen gesunden Verstand. Darauf stütze ich mich. Darauf verlasse ich mich dann in solchen Situationen, in solchen Angriffen. Und ich könnte noch viele andere Beispiele nennen. Ja, viele eure, ich weiß nicht, was so eure Herausforderungen sind oder Dinge, die euch durch den Kopf gehen. Letzter Bereich, sexueller Bereich. Ja, wenn irgendwelche sexuellen Gedanken kommen. In letzter Zeit zum Beispiel war es so, dass mir manchmal, oder es war einmal so, da habe ich sogar längere Zeit in Sprachen gebetet und dann kam auf einmal ein Website, der Name von einer Website und das ist eine pornografische Webseite und ich wusste dann, ich habe vor einigen Jahren, wo ich, kann man sagen, pornografieabhängig war, habe ich diese Seite unter anderem aufgesucht und dann kam auf einmal dieser Webseitenname und das hat mich dann irgendwie bewegt, aber Gott sei Dank konnte ich es dann einordnen. Und habe gesagt, nein, dieser Mensch ist tot, dieser Mensch ist gestorben, dieser Mensch hat mal gelebt, ja, den gab es mal, der ist über die Erde gelaufen sozusagen, aber dieser Mensch lebt nicht mehr, dieser Mensch ist gestorben, ja, dieser Mensch ist mit Jesus durch die Taufe in den Tod begraben oder wie Luther es gesagt hat, er ist ersäuft, ja, er ist ausgelöscht, er ist getötet. Und das hat mir dann auch geholfen in dieser Situation. Und woher nehme ich all diese Antworten und diese Aussagen, die ich dann in solchen Situationen anwende? Ja, ich nehme diese Aussagen, diese Worte aus Gottes Wort. Ja, sie sind aus Gottes Wort. So wie Jesus aus Gottes Wort gesprochen hat, so spreche auch ich aus Gottes Wort, weil ich weiß, das sind Gedanken Gottes, das ist die Wahrheit von meinem Vater, die er über mich sagt und in diesen Situationen und ich nehme ihn darin auch ernst. Und deshalb, ich kann es auch nicht verstehen, wenn Menschen sagen, ja, ich bin halt nicht der Worttyp oder der Bibeltyp. Ja, kann ich nicht nachvollziehen, weil dann stelle ich mir die Frage, wenn du herausgefordert bist oder überhaupt so diese Frage nach Wahrheit und nach Lüge, wie beantwortest du die? Ja, wie stellst du fest, was jetzt wahr ist und was Unwahrheit ist? Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die so unterwegs sind, sich letztendlich nur noch von ihren Empfinden leiten lassen oder von ihren Gefühlen. Ja, und wenn du das tust, dann kommst du möglicherweise an den Punkt, wo du alles, was dir passiert, irgendwie einfach als Willen Gottes abtust, wo du sagst, ja, was auch immer mir passiert, das ist der Wille Gottes oder das ist der zugelassene Wille Gottes. Ja? Und dann lässt du quasi jeden LKW über dich drüber fahren und denkst vielleicht sogar, das ist ein Segen von Gottes. Aber Gott hat es zugelassen, dass, ja, das ist Gottes zugelassener Wille, dass auch du einen Willen hast. Ja. Gottes zugelassener Wille ist, dass du einen Willen hast und dass du selber Entscheidungen triffst und Verantwortung übernimmst und dass du dich ihm nahst und dass du dich seinem Wort nahst und sein Wort in dir aufnimmst. Das ist Gottes zugelassener Wille für dich. Es ist kein Automatismus. Ja, und das Neue Testament ist auch voll von Aufforderungen, dass wir das Wort wie Babys, dass wir es aufnehmen, wie Muttermilch, dass wir es mit Sanftmut aufnehmen, das Wort Gottes, das die Kraft hat, unsere Seelen zu erretten und so weiter. Also wir werden aufgefordert, uns mit dem Wort Gottes zu befassen. Ja. Und jetzt denkst du dir, ja, ist nicht schon alles vollbracht? Ja, das ist, ist doch schon alles vollbracht, was soll ich da noch tun? Und es geht hier nicht um Gerechtigkeit oder um deine Errettung oder um dein Heil. Das ist was ganz anderes. Es geht ja darum, dass es da einen Feind gibt. Eigentlich ist es ein Zwerg, ja, aber er ist trotzdem einfach nervig und er lügt. Ja, Zwergen können auch lügen. Und der möchte dich durch Lügen. Ja, und den gibt es, der ist da. Er möchte dir dein Leben vermiesen und deinen Alltag vermiesen. Darum geht es, dass wir Autorität über ihn ergreifen. Da geht es nicht um Werke, die wir tun, um Gott zu gefallen, sondern da geht es um Dinge, die wir tun, um unser Herz zu bewahren, um unser Inneres zu bewahren, um unser Leben zu bewahren. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, ich habe keine Zeit, ständig im Wort zu sein, ja. Kann ich verstehen. Ich arbeite, habe eine Frau, zwei Kinder und so weiter. Aber wenn du Gott da bittest in dem Ganzen und ihn mit einbeziehst, den Heiligen Geist, glaube ich, dass er dir Möglichkeiten aufzeigen kann. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich die Kinder ins Bett, was ich jetzt nicht immer mache, und die Kinder können nicht schlafen oder es dauert einfach länger, dann ich liege daneben im Dunkeln und ich bete einfach. Dann nutze ich die Zeit. Oder wenn ich auf dem Klo bin und es dauert mal länger, dann nutze ich dann die Zeit. Oder wenn ich unterwegs bin im Auto oder wo auch immer. Also es gibt viele Möglichkeiten und man sieht es halt nicht immer. Ja, man meint manchmal, oh, ich bin so eingeschränkt und so begrenzt. Und natürlich gibt es auch Unterschiede. Ja, aber ich glaube, mit Gottes Hilfe können wir doch auch wirklich Zeiten entdecken, die uns da helfen. Und ich meine, ich sage das Ganze aus der Position von einem Lernenden. Auch ich bin unterwegs. Ich bin noch, habe es noch nicht alles ergriffen, bin noch nicht angekommen, aber ich habe mich auf den Weg gemacht. Ja, und viele Dinge muss ich mich auch immer wieder neu dran erinnern und mich immer wieder neu danach ausstrecken. Ja, aber dieser Widerstand ist real. Davon hat Jesus gesprochen und davon wird auch in den Briefen des Neuen Testaments gesprochen. Wenn du jetzt sagst, das war ja alles vorm Kreuz und jetzt ist alles nur glorreich und siegreich, aber der Feind tut immer noch zerstören. Ja, Paulus hat auch von Widerständen gesprochen, des Feindes. Jetzt möchte ich noch beten. Darf ich das noch sagen? Okay. Vielleicht bräuchte ich da oben so eine Ampel oder so, wo dann irgendwie rot, orange, grün und dann weiß man. Ja, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, Gott, dass du über allen Dingen stehst. Und ja, ich habe über den Feind gesprochen, über den Widersacher, aber das soll jetzt keine Angstmacherei sein, das soll einfach nur aufklären. Denn in deinen Augen ist der Feind wirklich wie ein Zwerg. Oder nicht mal ein Zwerg, nicht mal eine Mücke. Er ist mikroskopisch klein in deinen Augen und vergleichbar mit deiner Kraft. Dennoch ist er eine Realität, er ist eine Nervensäge und er möchte uns stören und letztendlich auch zerstören. Aber ich danke dir, Gott, dass du stärker bist. Und so bete ich einfach, dass du jedem Einzelnen auch begegnest und ganz individuell auch hilfst zu sehen, wo Bereiche sind, wo Einzelne sich stärken sollen, wo Einzelne ins Wort gehen können sollen, wie auch immer, Vater. Ja, hilf uns da, diese Bereiche zu sehen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Und es ist deine Aufgabe sogar, dass du uns lehrst, dass du uns Dinge lehrst, die Jesus gesagt hat, und dass du uns hilfst, dass du ein Helfer bist, auch gerade in diesem Bereich, dass du uns aufzeigst, wie wir siegreich leben können, ja, wie wir überwinden in allen Herausforderungen und Situationen. Und dafür danke ich dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Ich danke dir, dass wir Zusammenhänge erkennen dürfen und dass wir die gleichen Fehler nicht wiederholen müssen und dass wir, wenn wir hingefallen sind, nicht immer wieder hinfallen müssen, sondern dass du uns hilfst zu lernen und einfach zu wachsen. Und dafür danke ich, Jesus, ich danke für dein Wort und einfach für diese Zeit hier. Danke, Jesus.